Wir haben eine Pause gemacht, Leute.
Ist das krass. Hätte man selber nicht gedacht.
Nee, es war aber auch wirklich nötig.
Nee, es hat sich so ergeben, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Wie hat es sich ergeben? Man hat die letzte Folge war draußen Anfang Dezember. Ne?
6.12. Und Nikolaus. dann ging es halt
und einfach. Und das ging einfach ab. Bei dir und bei mir. Du warst mit Gregor auf Tour, ich war mit Bab auf Tour.
Ja.
Wir waren ein bisschen krank. Oder ja. Ich war ein bisschen krank auch. Ich habe mir auf der Tour so ein bisschen so eine Nasennebenhöhlen-Action besorgt. Und als meine Tour rum war, vor Weihnachten, bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen.
Ein nee. Seelisches Loch.
Nee, aber ich muss sagen, tatsächlich, das hat mit dem Podcast, mit der Pause des Podcasts nur bedingt zu tun, aber ich war da echt super ausgebrannt einfach. Das war eine super Tour, wir haben eine mega Zeit gehabt.
Ja, aber wie viele Shows hast du denn gespielt?
Wir haben 34 oder 36 Termine gespielt.
Okay.
Und zwar so eher so 4-5 die Woche, so das so.
Ja.
Mit relativ wenigen Pausen. Ich war nur einen einzigen Tag zu Hause in den 7 Wochen. Und das war der Tag, an dem wir in Mannheim gespielt haben. Da bin ich mittags nach Hause gefahren, weil ich ein bisschen was erledigen musste zu Hause.
Okay.
Also ich war wirklich gar nicht zu Hause und habe einfach voll durch. Und war dann sehr froh, dass es eine Woche vor Weihnachten dann vorbei war und ich hätte auch keine Termine mehr angenommen. Und ich habe dann bis Anfang Januar kein Instrument mehr im Gesicht gehabt, weil ich einfach echt platt war. Also echt so,
ja, ihr spielt ja auch lange Shows, ne, mit Wolfgang.
Ja, das ist eine Zeitfrage. Wir haben jetzt gar nicht so viel Rock'n'Roll gemacht. Also es gab den üblichen Gin Tonic, das übliche Bierchen, aber jetzt nichts, wir waren echt nicht übertrieben und so. Aber ich war platt, so wie seit längerer Zeit nicht mehr so. Deswegen habe ich die Feiertage genossen und wie gesagt, einmal krank. Und dann hat sich, wir hatten überlegt, ob wir uns mal irgendwo auf Tour treffen können, weil du ja auch auf Tour warst. Das hat sich aber zeitlich nicht ergeben oder das hat einfach nicht zusammengepasst wegen einem Podcast. Und dann haben wir, dann war bei dir Anfang Januar, warst du total busy, was war da los?
Ja, ich habe, also die Gregor-Tour war beendet, die war ja dann die zweite Dezemberwoche, war die eigentlich vorbei.
Genau.
Und dann hatte ich noch eine größere Studioproduktion. Das war
war's, ja,
sehr viel Arbeit, wo ich jetzt die ganze Vorbereitung machen musste, also die Noten schreiben, die Songs arrangieren, also so Produzentenarbeit.
Du hast produziert, ja genau.
Ich habe eigentlich, genau, wenn man so will. Und dann habe ich natürlich die Band zusammengestellt und dann sind wir mit der Band, nachdem ich glaube, es waren 12 Songs, nachdem die alle arrangiert waren, haben wir die Band zusammen im Studio 3 Tage und haben alles eingespielt innerhalb von 3 Tagen. Also 4 Songs pro Tag. Das war auf jeden Fall ein schöner Ritt, so, aber es hat alles gut geklappt. Und danach hatte ich natürlich die ganzen Gitarrenspuren noch zum Overdubben. Ne? Also ich habe in der Session so eine Basic-Gitarrenspur gespielt und dann danach bin ich ins Studio gegangen und habe die ganzen Akustikgitarren mit guten Mikros aufgenommen und so weiter. Das hat nochmal richtig, das war nochmal richtig viel Arbeit. Noch dazu haben Leute angerufen und wollten dann auf ihrer Platte noch Gitarren, ne, so Remote Recordings. Mhm. Kamen dann plötzlich 3 Leute auf mich zu, ob ich das noch machen.
Also, in der heutigen Zeit passiert sowas.
Ja, verrückt. Alles in diesen 2 Wochen.
Ja, genau. Das waren die Wochen, wo ich wieder so ready gewesen wäre. Wo ich so gesagt habe, lass mal wieder weitermachen.
Ja.
Und dann hast du noch so eine Probephase gehabt und dann ging bei uns mein Song eigentlich schon wieder los.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir dann auch gesagt, jetzt ist auch egal. Nee, nicht ganz, aber jetzt haben wir schon 5 Wochen Sing meinen Song in den Knochen.
Ja.
Und haben hier
51 Songs haben wir aufgenommen.
Haben wir aufgenommen oder pre-recorded, arrangiert. Heute war der letzte Probetag von Sing meinen Song der diesjährigen Staffel. Wir machen noch, morgen haben wir frei, dann haben wir 2 Tage noch Generalproben, bevor es dann nach Südafrika geht. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt, fangen wir wieder an, wo im Kopf quasi die Kreativarbeit erledigt ist.
Ja.
Wir waren heute früher fertig, deswegen.
Und wir haben uns entschlossen, in Zukunft, gerade weil jetzt immer noch so wenig Zeit ist, um Videos zu schneiden, das als reines Audio-Podcast jetzt mal
weiterzuführen
genau. Weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, diesen Zeitfaktor einzusparen. Und ich glaube, wir haben es ja auch schon gesehen, dass die Leute überwiegend eigentlich den Podcast hören. Dafür ist ja ein Podcast eigentlich auch da.
Ja, ja, genau. Also wir werden weiterhin auf YouTube das auch releasen.
Ja, genau.
Aber als Audio, Video sozusagen. Wir haben total viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey Leute, wo bleiben die neuen Folgen?
Ja.
Aber wir haben einfach entschieden, die Leute gucken das zwar auf YouTube, aber eher mit Audio an beim Staubsaugen oder so.
Ja.
Und deswegen werden wir das auf dem auf der Basis weitermachen und können dann dementsprechend auch in hässlichen Räumen mit schlechtem Licht einen Audio-Podcast machen.
Oder im ganz Dunkeln, nachts. Genau.
Und auch wenn der Hund im Hintergrund den Teppich zerbeißt.
Pepper ist mittlerweile richtig groß geworden. Wir haben ja mal, wer es noch nicht weiß, der Hund von Axel. Und als wir angefangen haben, vor einem halben Jahr, da war die noch richtig klein.
Ja.
Und da hatten wir auch schon 2-3 Podcasts, wo sie dann auch im Raum rum.
Wir haben den mit Sven Lehmann gehabt, in diesem heißen Raum.
Genau, da war sie schon dabei.
Wo die Pepper fast verdurstet ist. Ja. Stimmt natürlich nicht, aber da ist sie kurz rumgelaufen, weil sie Wasser brauchte. Und jetzt ist sie fast ausgewachsen und ist schwer in der Pubertät. Wir kommen nicht drum rum, dass wahrscheinlich auch in diesem Podcast der ein oder andere Störenfall stattfinden wird. Aber sie war jetzt bei den ganzen 5 Wochen bei Sing Mein Song mit uns im Studio, hat jeden Künstler kennengelernt und war mit den Künstlern beim Recording im Raum sozusagen, weil das der einzige Raum ist, wo es halbwegs leise ist.
Ja.
Und das kam gut an. Und so ein Hund ist natürlich auch sehr, wie sagt man, für die soziale Komponente ist es eine sehr schöne
Absolut. Man freut sich immer, wenn so ein Tier die Tür reinkommt und das ist irgendwie, macht was mit dem Raumklima.
Genau, wir können über Sing Mein Song noch nicht so viel reden, weil das in diesem Jahr so ist, dass die Künstler noch nicht bekannt gegeben werden.
Ja, das erste Mal ist das Konzept jetzt so, dass alles geheim ist.
Es wird erst bekannt gegeben, ich glaube, wenn wir in Afrika sind.
Ja.
Wir fliegen jetzt Ende Februar, sind dann 2 Wochen dort und da in dem Rahmen wird es wahrscheinlich bekannt gegeben. Ja. Sonst kriegen wir kein Geld.
Genau, wir werden sonst fristlos verklagt.
Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema.
Genau.
Wir haben nämlich uns heute überlegt, dass wir ein Thema nehmen, welches da heißt.
Was ist ein Musiker? Ein Musiker?
Was ist ein Musiker wert?
Was ist ein Musiker wert? Axel, MV 39, 39. Folge. Und wir haben lange überlegt, wie wir den Podcast nennen, weil wir ein bisschen überlegt haben, was soll das eigentlich und worum geht es eigentlich in dem Thema? Und es ist so ein bisschen, sagen wir mal so, ich bin ein bisschen so in dieser Welt hin und her gereist, was man als Musiker in seiner Karriere so alles mitmachen darf und was einem so alles widerfährt und ob vielleicht doch so eine Art subtiles, wenn nicht sogar schweres oder handfestes Trauma entstehen kann. Das klingt jetzt dramatisch. Also wir reden ja nicht von einem Trauma von einem Menschen, der jetzt tief verletzt wurde. So,
Kriegssituation.
Andere Situation. So diese generationsübergreifenden Traumata, wo Leute wirklich lang in einem Kriegsszenario, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also das haben wir nicht. Uns geht's gut. Aber Traumata hat nicht unbedingt damit was zu tun, dass man jetzt zutiefst zerstört oder zutiefst traumatisiert ist, sondern dass es vielleicht auch subtil sein kann und man einfach mit einer Normalität durch die Welt geht, die vielleicht nicht unbedingt normal ist.
Nicht so gesund ist vielleicht.
Oder nicht so gesund ist.
Naja, also grundsätzlich geht es uns um die Arbeitsumstände, das hat was mit Bezahlung zu tun, wir hatten ein Thema Backstage-Räume zum Beispiel, das hat was mit dem Umfeld zu tun, das hat was mit der Wertschätzung der künstlerischen Seite von unserem Schaffen zu tun und natürlich aber auch mit der finanziellen, wirtschaftlichen Seite unseres Schaffens. Wo befindet man sich? Was fordert man da selbst? Ist das überzogen? Ist das arrogant, was man fordert? Oder stellt man viel zu niedrigere Forderungen und findet sich dann wieder in irgendwelchen Situationen, wo man merkt, Moment, ich werde ja wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Wir hatten kurz im Vorgespräch, hast du gesagt, Musiker auf der Titanic, ne? die zuletzt noch spielen müssen, obwohl klar ist, jetzt geht das Schiff unter und die Musiker müssen aber noch weiterspielen.
Ja, das ist manchmal so das Bild, ne? Das ist für mich das perfekte Bild, um das zu charakterisieren. So, ich meine, der Captain ist in der Regel der Letzte auf dem Schiff, ne? Das war schon immer so, wenn das Schiff untergeht, alle gehen von Bord und der Captain ist immer der Letzte, auch wenn das Ding untergeht. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber die Band ist auf jeden Fall meistens im unteren Bereich des Schiffs untergebracht und muss am Ende noch die Eintrittskarten mit abprüfen. Ja, hatten wir alles schon gehabt, ne?
Das haben wir alles schon erlebt, aber es geht natürlich so ein bisschen auch, hängt es davon ab, welchen Stellenwert man hat, weil für die Leute, die das vielleicht entscheiden, Ist ja so ein bisschen die Frage, mit welchem Berührungspunkt haben Sie mit uns Musikern? Ja. Sind wir dienstleisterisch unterwegs? Also sind wir da quasi eine Titanic-Band, die im Hintergrund Mucke spielt, wo egal ist, wer da steht? Oder sind wir Stars oder bekannte Künstler, die man gerne hofiert? Das ist ja auch so ein Ding, ne? Das,
ja, ich meine, es ist generell...
Hier dem Hund...
Also alles wieder raus, Isotopen dann.
Das war eine Plastiktüte.
Wir haben manchmal Soundphänomene, die in der Bearbeitung dann so, na, wo man so lange filtern muss. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Da war hinten dran irgendwie ein Ventilator gelaufen. Überall waren irgendwelche anderen Nebengeräusche. Ja, bei dem letzten, mit dem Pro-Musik-Podcast. Ne?
Ach, stimmt.
Ich glaube, da habe ich richtig lange Sounds gefiltert.
Kann sein, genau.
Aber da haben auch vier Leute mitgemacht und jeder saß in einem anderen Raum. Aber heute ist es eigentlich, glaube ich, okay, wenn die Pepper nicht gerade anfängt, Sachen zu...
Also wenn wir über Wertschätzung reden, sollen wir anfangen mal mit der wirtschaftlichen Wertschätzung?
Ja, was ich noch unbedingt sagen wollte ist, ich meine, als Musiker ist es immer so ein bisschen, ne, also wir haben ja so, man hat immer so das Gefühl, es ist ein bisschen uncool, über sowas zu reden, weil ja. Musiker... Es ist immer so ein bisschen Rock'n'Roll. Ne? Also wenn man als Musiker cool ist, dann gehört es so ein bisschen dazu, ne? Diese Rock'n'Roll-Geschichte. Wir schlafen auf dem Boden, wir trinken zu viel. Es geht alles ein bisschen drunter und drüber, ein bisschen chaotisch und es wird gerockt bis zum Ende. Das ist ja eigentlich so das typische Klischee. Ne? Und sobald man darüber redet, dass man was fordert, ist es schon wieder uncool. Jetzt ist es natürlich immer die Frage, es hat wieder was mit Identität zu tun, finde ich. Wo sieht man sich? Und wir beide zum Beispiel, wir sind, sage ich mal, nicht die Musiker, die jetzt in einer Rock'n'Roll-Band spielen, die dann sagen, okay, wir haben unser eigenes Bandprojekt und umso erfolgreicher das Projekt ist, desto mehr Geld verdienen wir. In der Situation sind wir ja nicht. Das ist jetzt mal der große Unterschied. Wir sind eigentlich Musiker, die sagen wir mal, für Geld angerufen werden und die dann für eine Gage spielen. Ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden.
Das ist ein Riesenunterschied. Also selbst wenn ich mit Bab oder du mit größeren Acts spielen, wir sind in dieser Situation die sogenannten Hired Guns.
Ja.
Wir sind sicherlich, wie soll ich sagen, aus Sicht der Künstler, gute Musiker und werden deswegen gebucht dafür, dass wir da spielen.
Genau.
Und spielen auch regelmäßig. Aber wir sind nicht feste Bandmitglieder in vielen Fällen in puncto, dass wir beteiligt sind an, wie du sagst, nämlich an den Einnahmen, sodass man da quasi 50-50 macht oder ja. 25-25.
Und das ist das, was viele Leute, glaube ich, nicht so sehen.
Ja.
Die denken so, ey, ihr seid Musiker, Rock'n'Roll, da geht es doch darum, jetzt ne, ja. alles geben und scheiß auf die Kohle. Klar, ne, das ist bei Bands, die, wenn ich jetzt bei U2 spiele und ich fange gerade an, mit meiner Band auf Tour zu gehen, und ich bin ein Quartett und ich heiße U2 und ich weiß, okay, wenn wir aus der Band was machen, dann werden wir vielleicht Millionäre.
Ja.
Diese Perspektive haben wir gar nicht.
Genau.
Ja, unsere Perspektive ist, wir haben unsere Arbeitskraft, wir kriegen
ja.
eine Tagesgage.
Genau.
Und das ist der große Unterschied, was man verstehen muss. Wir sind nicht bei einer Lotterie, wir haben keine Band, die eventuell weltberühmt wird, sondern wir sind Musiker, die mit unserer Arbeitskraft für unsere Arbeitskraft bezahlt werden. Ich glaube, das muss man erstmal ganz klar unterscheiden.
Genau.
Deswegen gilt hier die Rock'n'Roll-Thematik einfach nicht.
Genau. Und dann gibt es für mich aber ein Thema. Ich selber sehe das genauso wie du. Und zwar ist es mir auch vollkommen, ich habe jetzt auch gar keine Allüren in puncto, wow, ich spiele es bei dem oder bei dem oder bei Bab oder sonst irgendwo. Geil. Deswegen bin ich jetzt der große Zampano und möchte auch sofort so behandelt werden. Ne?
Ja.
Und das ist das, was ich so ein bisschen auch über die Jahre gelernt habe, manchmal ist es in bestimmten Situationen gar nicht verkehrt, wenn man, selbst wenn es einem selbst gegen den Strich geht, es gibt auch andere Leute, denen es überhaupt nicht gegen den Strich geht, die vielleicht von sich aus, von ihrer Natur aus ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, arroganter sind, denen das leichter fällt, auf dicke Hose zu machen.
Mhm.
Manchmal ist es leichter, wenn man zu einem Veranstalter kommt oder zu einem Buchenden oder zu einer Plattenfirma oder zu demjenigen, der sich in dem Fall um uns kümmert und einfach sagt, ey, sorry, da ist kein Sofa und wo sind die Äpfel und ey, so geht's nicht.
Ja.
Und dann springen die.
Ja.
Da geht's jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie 500 Euro mehr haben will an den Tag, sondern wie wird man behandelt? Wenn ich reinkomme und sage, hey, alles cool, nee, machen wir schon selber. Ach, sind keine Äpfel da, egal. Oder nee, uns reichen 3 Stühle, obwohl eigentlich wir sind 6 Leute so. Wenn ich das alles immer hinnehme, dann kümmert sich der Veranstalter nicht. Oder derjenige, der sich kümmern müsste. Es muss ja nicht der Veranstalter sein, sondern diejenigen, die sich kümmern. Das heißt, manchmal ist es nicht verkehrt, trotzdem meiner Meinung nach außen mehr zu fordern oder eine höhere Wertschätzung einzufordern und auch vielleicht mal erstmal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, das geht hier gar nicht. Seht mal zu, dass das und das gemacht wird. Da kommt dieser Rider mit ins Spiel. Ne? Sowohl der Technical Rider als auch der Catering Rider oder der Backstage Rider, wo also drin steht, wir brauchen das und das.
Ja.
Gibt ja das Cousin im Internet ja auch so ein paar absurde Rider von Bands, wo man so locker drüber lacht.
Ja.
Kann man auch drüber lachen manchmal. Auf der anderen Seite verstehe ich die Künstler, die manchmal einen augenscheinlich etwas überzogenen Rider haben, weil wenn nur die Hälfte davon erfüllt wird, dann ist es gerade okay.
Ja.
Und deswegen, ich finde manchmal, dass es nicht verkehrt ist, nach außen etwas mehr zu fordern, damit das auch eine Wertschätzung nach sich zieht, die dann irgendwie zumindest das, den Alltag leichter macht für uns.
Ja, ich meine, es ist immer auch die Sache so, wir wissen ungefähr, was wir halt benötigen, damit wir auf Dauer, ne, gerade wenn man auf Tour ist, irgendwie so einen Leistungsstand behalten können. Mhm. So, ne? Also wir haben ja, es geht jetzt nicht darum, also und wir sind ja die letzten Typen, so wie ich uns kenne, die jetzt jeden Abend rumlaufen und eine Flasche Whisky platt machen, ne? Vielleicht eine halbe. Aber nee, also so ist es ja nicht. Also es ist erstmal, in erster Linie ist es wichtig, dass die Relation stimmt. Und wenn man, klar, wenn man jetzt Veranstaltungen spielt, wo regelmäßig eine 2000er Halle voll ist, kann man vielleicht andere Sachen fordern, wie wenn ich jetzt in einem Club spiele, ja, wo 600 Leute kommen und man spielt auf Eintritt. Also ich glaube,
genau,
wenn man da ein bisschen rechnen kann, weiß man auch ungefähr, da darf man auch fordern, dass das Backstage Catering vielleicht auf einem anderen Niveau ist, als wenn ich jetzt auf Eintritt spiele. Genau. Da versteht jeder von uns, dass wir sagen, okay, es geht, hat ein bisschen Risiko, wir gucken, dass wir, der Veranstalter hat mehr Risiko, wir können da nicht so viel fordern. Das ist ja alles cool.
Das ist ja der Umkehrschluss von dem, was du gerade sagst, ist ja auch, dass man sich selbst als Musiker auch richtig einschätzt. Auf welchem Level findet das gerade statt, das was wir mit wichtig, diesem Projekt hier machen?
Ja.
Füllen wir eine 2000er Halle oder füllen wir eine Arena? Und dann muss das und das gut sein, dann muss die Gage so und so sein, dann muss das Catering Backstage so und so sein. Oder sind wir der absolute Newcomer oder spielen gar kein konzertantes Programm, sondern ein Dienstleistungsprogramm, also eine Coverband oder eine Tanzmucke oder eine Hochzeitsmucke oder irgendwas, wo überhaupt eigentlich gar keine professionellen, wie soll ich sagen, Konzertlevel stattfinden, sondern wo man es häufig auch mit Privatmenschen zu tun hat, die einen gebucht haben, die überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, dass in dieser Band vielleicht Profimusiker sind, die sonst woanders spielen irgendwie.
Ja.
Also das glaube ich, da muss man sich selber auch hinterfragen, in welchem Setting findet man gerade statt und was ist da cool und was ist da nicht cool, was wäre überzogen jetzt dem Buchenden gegenüber oder was ist viel zu wenig jetzt in der Situation. Das finde ich. Aber
ja, also zu wissen, ja, wie, es ist ja immer so das Ding, wie bekommt man die Sicherheit und woher weiß ich eigentlich, was ich wert bin? Das ist, glaube ich, für einen Musiker echt immer so ein Thema, weil es besteht so viel Unsicherheit. Manchmal, wie gehe ich auf Leute zu, die mich gebucht haben oder wie behandle ich die Beziehung überhaupt? Und wenn man als, es ist auch immer die Frage, ist man jetzt in der Band und man ist jetzt der zugekaufte Musiker oder ist man der Künstler selbst?
Mhm.
So, ne, das ist ja, es gibt ja dann auch immer krasse Unterschiede. Aber ich denke, als Musiker muss man irgendwie rausfinden, was man wert ist, was man sich selber wert ist auch. Und ich glaube, es hilft immer so ein bisschen auch zu definieren, wo ich stehe. Was will ich eigentlich so ungefähr die Stunde? Was darf ich in der Stunde verlangen? Was bin ich die Stunde wert?
Wahnsinnig schwieriges Thema. Gerade in unserem freien Markt, ne? Also in dem Freelancer-Business, finde ich das ein unglaublich schwieriges Thema zu definieren, weil das hat doch was mit Ego zu tun. Der eine denkt, ich bin doch schon seit 30 Jahren auf dem Markt.
Ja.
Aber vielleicht hat der in seinen 30 Jahren, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, nur ganz kleine Sachen gemacht oder vielleicht nur Privatveranstaltungen gespielt. Und da gibt es einfach ein bestimmtes Level, was wahrscheinlich nie überschritten wird, weil Privatleute das nicht mehr zahlen, außer man hat einen reichen Typen erwischt, der irgendwie sagt, egal. Und dann sind es andere Leute, die spielen ihr Leben lang mit einem künstlerischen Projekt auf wahnsinnig hohem Level und verdienen sehr gut. Also das ist einfach so eine Bandbreite. Deswegen ist es total schwer, das in den Stein zu meißeln. Wir haben zum Beispiel mit ProMusik das versucht zu tun. Das Thema ist ja so ein bisschen Gagenstandards, Mindesthonorare, wie auch immer man es nennen will.
Ja.
Das wird von vielen verschiedenen Seiten aktuell seit einigen Jahren zu Recht beackert. Da muss man aber hart unterscheiden, finde ich, zwischen, man kann sowas sehr leicht oder viel leichter definieren, wenn man jetzt Veranstaltungen exklusiv anguckt, die staatlich gefördert sind. Dann kann man nämlich zum Beispiel in einem staatlichen Theater oder einem städtischen Theater sagen, ihr müsst, wenn ihr Musiker bucht, so und so viel zahlen.
Ja.
Das ist einfacher. In unserem Bereich, sage ich jetzt mal, weil wir dann uns sehr viel in diesem Freelance-Bereich unterwegs bewegen, wo kaum Förderungen stattfinden, da hängt es von so vielen anderen Faktoren ab. Nämlich, wie groß ist die Band? Wie groß ist überhaupt die Zuschauerzahl? Das hatten wir gerade schon.
Ja.
Wie stecken da irgendwelche Firmen dahinter? Ist eine riesen Plattenfirma dahinter, ein Management oder ist das eine Einzelcompany und so weiter. Und deswegen haben wir mit ProMusik so ein Ding gemacht, das heißt Gagenkompass, gagenkompass.de.
Ja.
Wo man sich so ein bisschen durchklicken kann, wo Richtwerte bei rauskommen. Und die sind so entstanden, dass da einige hundert Leute befragt wurden zu diesen jeweiligen Sparten. Da kann man also gucken, ich mache Cover oder ich mache Dienstleistung oder ich mache Konzert. Wenn Konzert, was denn? Bin ich Sideman? Bin ich vielleicht MD, Musical Director?
Ja.
Spiele ich vor 500 Leuten, vor 1000 Leuten, vor 2000 Leuten und dann kommt da so eine Zahl am Ende raus, die aber wohlgemerkt auch noch mit damit variabel zu handhaben ist, gibt es Off-Day-Gagen, gibt es, wie sind die Proben bezahlt, was mit Anreisen, was ist mit Ausfallgagen zum Beispiel und so weiter. Also die Zahl, die da unten steht, ist irgendwie ein Mittelwert, der ist für manche Leute viel zu hoch. Für manche Leute viel zu niedrig. Und das wird auch immer so sein.
Ja.
Ich habe auch mit vielen Leuten über dieses Thema dann gesprochen. Die haben sich da so durchgeklickt. Und dann sagt der eine, boah krass, 600 Euro, das hätte ich gerne. Verdiene ich nie. Bei mir ist eher so 300. Und ein anderer Typ, ich habe neulich auf einen klassischen Pianisten getroffen, der sagte, boah, 800 Euro ist viel zu wenig. Bei mir ist eher immer so 1400 bis 1600.
Genau.
Ja, okay, das ist halt einfach so. Und es wird sich auch nie ändern. Aber, und da will ich jetzt den langen Bogen schließen zu dem, was du eben gesagt hast, eigentlich geht es uns dabei darum, dass man sich selbst definiert, was ist mir, wo fühle ich mich wohl, was kann ich fordern, was will ich fordern. Und dann findet man vielleicht damit, mit diesem Tool, so ein bisschen nochmal einen weiteren Orientierungspunkt sozusagen, an dem man sich entlang hangeln kann.
Absolut. Ich glaube, wenn man jetzt, es gibt natürlich, wir kommen jetzt auf so viele Faktoren, ne, wie sich so ein Preis zusammensetzt. Na, erstens, wie viele Leute sind involviert oder wie groß ist das Projekt. Aber am Ende kommt man so ein bisschen auf den Punkt, was ist, ich sag mal, das finanzielle Outcome meiner Position am Ende. Und wenn ich jetzt, wenn meine Position bewirkt, dass am Ende ein Künstler vielleicht doppelt so viel verdient aufgrund meiner Position, dann ist es natürlich mehr wert, als wenn das nicht der Fall ist. Ich sag mal, also wenn mein Wert auf irgendeine Art und Weise skalierbar ist, wenn ich sogar MD bin, wenn ich als MD praktisch eine ganze Band durch meine gute Organisation wertvoller mache, dann ist das schon wieder meine Position schon wieder skalierbar. Mhm. Und diese MD sorgt dafür, dass die Band in a good shape sozusagen funktioniert und am Ende was Gutes dabei rauskommt, weil ich am Ende eine Qualitätskontrolle von dem mache. Also bin ich als MD, habe ich natürlich einen anderen Wert für den Künstler, für den eigentlichen Künstler. Und das heißt, es kommt so eine Art Skalierbarkeit dabei raus. Wenn ich jetzt, je nachdem wie groß der Künstler ist, je nachdem wie arg sich jetzt der Main Artist auf mich verlassen kann, wie arg er jetzt meinen Wert sieht, weil ich zum Beispiel eine größere Struktur organisieren kann und sie dadurch wertvoller mache, bin ich natürlich mehr wert.
Manchmal ist es so, dass dieses, was du jetzt sagst, Skalierbarkeit, die ist leichter zu greifen, wenn es um organisierbare Dinge geht. Ja, ich habe aber noch Noten geschrieben, also handwerklich.
Ja.
Oder ich habe ja hier das auf den Rechner vorbereitet. Ich habe Ableton dabei und bin der Ableton-Operator noch dazu. Das ist dann manchmal so, ah ja, du machst ja noch Ableton, klar, gibt es noch 200 Euro mehr. Aber dieses, boah, du spielst so geil wie kein anderer.
Ja.
Ich finde keinen anderen Saxophonisten, der so spielt wie du. Oder ich finde keinen Typen, der so geil Funkgitarre spielt in dem Kontext. Das ist viel schwieriger, weil dann viele Leute sagen, gerade Managements häufig, die leider häufig null Ahnung haben von diesem Thema.
Ja.
Muss jetzt echt mal sagen, ich habe das in meinem Werdegang sehr, sehr, sehr selten erlebt, dass diejenigen, von denen nachher das Geld kommt, Managements, Booking-Agenturen, nicht der Künstler selbst, sondern die Leute, die das verwalten, von denen habe ich nie eine Wertschätzung, sehr seltene Wertschätzung in puncto meiner künstlerischen Qualitäten bekommen. Die finden es geil, wenn man zuverlässig ist, wenn man da ist, bei dir ist immer so geil, weil du machst das mit dem Mietwagen immer so geil. Und du schreibst die E-Mail sofort so schnell zurück. Cool, dass du dabei bist. Ne? Ja. Aber es kommt selten jemand und sagt, alter geil, wie geil du gespielt hast. Und deswegen müsstest du eigentlich 500 Euro mehr kriegen.
Das ist das
von typische Künstlern höre ich das manchmal,
dass
sie dann sehr happy sind, weil es auf der Bühne geil funktioniert hat. Vielen ist dann aber auch das gar nicht mehr bewusst, wie viel ich eigentlich verdiene.
Das ist so ein bisschen das Phänomen der Shootingstars, so ein Begriff von Menschen, die sich von der Konkurrenz abheben, weil sie sehr outstanding sind oder besonders sind. Mhm. Das ist natürlich ein Joker, ne, wenn man das hat. Und so Leute wie Gitarristen, Matthäus Asato oder so, diese ganzen Hero-Gitarristen, das ist natürlich so eine Sache, wie soll ich sagen, dadurch wird der Wert einfach dadurch bestimmt, dass du außergewöhnlich gut bist. So, ne? Wir sind jetzt alle gute Musiker hier jetzt so, ne? Und wir haben auch vielleicht außergewöhnliche Züge, die uns irgendwo auf irgendeine Art und Weise wertvoll machen, weil wir das hier vielleicht auch gut können, was wir machen. Und es ist so, ich denke mal, man merkt, wie man an seine Grenzen kommt, sich selbst da einzuschätzen. Also ich muss wirklich total überlegen, weil man hat ja auch immer so die eigene Betriebsblindheit oder die Brille auf und sieht gar nicht so, was man selber eigentlich, wie gut man selber ist und was die anderen von einem denken. Ich könnte das bei mir nicht sagen, das müssen andere beurteilen. Ich kann sagen, okay, ich bin in der Stilistik gut oder ich weiß, dass ich da einen guten Sound vielleicht habe oder so, aber dieses gesamte Bild, Markus Vollmer zum Beispiel, das kann ich schwer fassen. Das fällt
ganz vielen Leuten total schwer.
Total viel.
Dann gibt es natürlich aber andere Leute, die sagen, ich bin der geilste Typ immer, whatever, ich will jetzt so und so viel Kohle haben, die kriegen die Kohle dann manchmal. Ne? So,
ja, warum ist das so? Ja, warum funktioniert das?
Ja, das ist halt, mir fällt es zum Beispiel auch nicht so leicht zu sagen, ich brauche das jetzt irgendwie, das und das, sonst spiele ich nicht. Mhm. Ich habe da vor ein paar Jahren mit angefangen. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine Produktion abgesagt, deswegen, weil da einfach deutlich zu wenig Geld geboten wurde für das, was ich dort hätte leisten müssen. In dem Fall, ohne da jetzt zu sehr Namen zu nennen oder ins Detail zu gehen, ist auch gar nichts Tragisches, mir ist auch vollkommen gut auseinandergegangen. Ja. Da war es so, okay, das war eine ganz schwierige Orchesterstelle, wo letztendlich 3 Instrumente gespielt werden müssen, sehr komplex, wahnsinnig viel Vorbereitung. Und ich weiß einfach, es gibt niemanden in der Region oder sehr wenige Leute in der Region, die das professionell liefern können.
Ja.
Und dafür muss dann auch eine professionelle Gage gezahlt werden. Da das aber ein, ich würde sagen, halb professionelle Produktion ist oder war, können oder wollen die das nicht zahlen. Und dann würden auch alle anderen Musiker, die da beteiligt sind, mehr Geld bekommen müssen, wenn einer mehr Geld bekommt. Das will ich natürlich auch nicht.
Ja.
Deswegen habe ich da abgesagt und habe gesagt, Leute, vielleicht findet ihr einen Amateur, der das dann vielleicht nicht so geil macht, aber dann macht er das halt für die Kohle irgendwie.
Ja.
Das ist dann doof. Ich habe zum Beispiel, ein Thema ist mir noch aufgefallen, wo ich, das ist für mich mittlerweile ein No-Go. Und da möchte ich jetzt überhaupt gar kein Techniker-Bashing machen. Seit Covid haben sich einige Dinge verändert in unserer Szene, das wissen wir. Reisekosten sind teurer geworden, viele Dinge haben sich verändert. Und was sich auch verändert hat, vielleicht auch zu Recht, ist, dass Techniker ihre Gagen angehoben haben. Dazu will ich überhaupt nichts Negatives sagen, sicherlich berechtigt. Ich persönlich als Musiker kann zukünftig nicht mehr auf Bühnen stehen, wo Techniker mehr Geld bekommen als die Musiker. Das finde ich ein ganz großes Problem.
Ich weiß das nie, was
ja, das Leute ist ein, auch ein Thema, das weiß man nämlich manchmal nicht. Aber also, wenn ich das mitbekomme an irgendeiner Stelle, dann merke ich direkt, was ich für ein schlechtes Gefühl dabei bekomme. Wenn ich merke, dass ich sage jetzt einfach mal fiktiv, 150 Euro weniger kriege als ein Techniker, das finde ich einfach nicht okay. Also das, nichts gegen die Techniker, ne? Also ich will jetzt überhaupt nicht jetzt irgendwie das da was, aber es sollte doch mindestens gleich sein, wenn nicht eigentlich wir als Musiker, ich finde, wir machen eine Kreativleistung. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass Techniker keine Kreativleistung machen, aber sie sind nun mal auch häufig in angestellten Situationen, werden anders eingepegelt. Wir sind in der Künstlersozialkasse, wenn man sich das mal so anguckt, irgendwie rein vom von der Arbeit und auch von dem, was, wie wir als Künstler uns das erarbeitet haben, was wir tun. Sei es mit Studium oder mit jahrelangem Üben und so weiter. Ich finde einfach, dass die künstlerische Leistung mehr wert sein müsste. Das bezieht sich übrigens auf alles. Das bezieht sich auch
aber wie passiert sowas? Ich meine, für mich, ne, jetzt ist es so, sagen wir mal, der Normalzustand, dass alle das gleiche Geld bekommen. Angenommen, wir sind 15 Leute in der Band, alle bekommen dieselbe Gage.
Bin das, ich happy mit, bin ich ja, total happy
das ist,
mit.
Ja. Das ist aber oft nicht so, ne? In anderen Projekten. Ich kenne es ein bisschen so. Und das ist auch immer die Frage, wo man sich bewegt, in welchen Sphären oder mit welchen Künstlern natürlich, ist es überall anders. Manchmal werden sogar innerhalb der Band die Musiker wahrscheinlich verschieden
bezahlt. Ja, auch das ist ein Problem, ja.
Jetzt ist halt immer die Frage, was ist das, warum ist das so und worin bemisst sich der Wert? Bemisst er sich dadurch, dass der Musiker einfach mehr gefordert hat, sonst nicht available wäre, weil er einfach knallhart ist und sagt, ich will das Geld, ansonsten spiele ich nicht mit.
Also ich kann sagen, das habe ich
selber schon. Solange ein Musiker das nicht macht und sagt, was kriege ich? Ach ja, ach, das ist eine gute Gage, ich bin zufrieden. Und einfach nicht mit weniger zufrieden gibt, warum sollte dann jemand in der Orga nicht sagen, ja gut, er will nur so viel.
Genau. Das hat auch was mit Solidarität der Orga zu tun, also mit denjenigen, die dafür zuständig sind. Mhm. Ich kenne es zum Beispiel so, das ist sehr häufig für mich so gewesen, dass wir Bläser oder ich, meistens dann aber in einer Section mit drei Leuten, häufig angefragt wurde, boah, ey, so geil, wir hätten euch gern dabei. Und das hat irgendwie super geklappt bei der Fernsehsendung oder im Studio. Und wir haben eine Platte eingespielt, boah, das ist so geil geworden, hey, könnt ihr mit uns auf Tour kommen oder so. Das ist total häufig so eine Diskussion. Mhm. Und dann, ah ja, und was machen wir da tagesgagenmäßig? Und dann rufst du da was auf und oh krass, nee, können wir nicht bezahlen. Mhm. Oh krass, ja, teuer und ja, können wir nicht so und so. Und dann lässt man sich mal auf sowas ein, um dann festzustellen, ja Moment, wir verdienen ja viel weniger als die anderen. Okay, dann hat der eine ist schon super lange dabei und der andere war keine Ahnung. Und dann kommt so das Argument, ja, weil ihr spielt ja nicht bei jedem Song mit. Ihr seid ja vielleicht von 20 Songs nur bei 12 mit
Bläsern. Ja, das ist ja ein riesen Bullshit.
Ja, und dann sage ich ja, Moment, wir sind aber den ganzen Tag da. Wir proben mit, wir stehen genauso früh auf, wir machen genauso Soundcheck und gehen genauso spät von der Bühne runter.
Das Argument funktioniert gar nicht.
Ja, alle, die jetzt hier in dem Kontext mal zuhören und dieses Argument jemals anbringen sollen, bitte schminkt's euch ab. Das ist für mich absolutes No-Go.
Was bezahle ich eigentlich an einem Musiker? Wenn ich dich als Musiker buche, was bezahle ich alles? Warum kostest du, angenommen fiktive Zahl, warum kostest du 500 Euro? Was ist alles, warum ist das so?
Wie? Weil.
Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Musiker buche für einen Tag Studio-Session und der ruft 500 Euro auf, dann bezahle ich ja nicht nur die Qualität seines Könnens. Ich rufe, ne, also ich will, dass der ordentlich spielt und dass das Timing gut ist und dass das am Ende gut auf Platte ist und dass er am Ende einen guten Ton hat. Das weiß ich alles. Ich bezahle ja nicht nur das, sondern ich bezahle ja auch die Zeit, die er available ist. Er ist ja die ganze Zeit da. Es ist ja die Zeit, die er investiert. Wenn ich jetzt einen Arbeitsweg habe und zur Arbeit fahre, dann ist das ja auch irgendwo Zeit. Ne? Jetzt ist immer die Frage, wo berechnet man das? Es gibt dann teilweise auch Reisetage. Ja. Wenn ich jetzt einen ganzen Tag Reise habe und am nächsten Tag erst einen Gig habe, ist es ja einen ganzen Tag, der flöten geht. Natürlich arbeite ich da nichts und die Reisetage werden oft 50% abgerechnet. Aber ich habe einen ganzen Tag, den ich auf Tour bin, und um überhaupt zum Auftrittsort zu kommen, das muss ja auch bezahlt werden. Das kann ja nicht einfach aus meiner Tasche kommen. Also ein Musiker wird nicht nur dafür bezahlt, dass er Qualitäten hat, spielerischer Natur, sondern dass er halt einfach da ist. Das gehört ja auch dazu.
Genau. Und dann, also ich finde es ja mittlerweile sogar so, wenn ich Leute anrufe für Projekte, das ist ja manchmal so, dass man gesagt, boah, kennst du noch jemanden, wen kannst du empfehlen? Dann geht es für mich persönlich nicht darum, wo derjenige wohnt, es sei denn, ich weiß, es ist ein Projekt, was einfach so klein ist, dass keine Reisekosten möglich sind. Dann wäre es halt blöd, wenn man in Freiburg produziert und in Berlin jemanden anruft. Ne?
Ja,
also
ja.
Das ist dann doof. Aber ich rufe eigentlich die Leute an, von denen ich, also für mich gibt es drei Gründe, die ich, wo ich einen Haken hinterhaben will, wenn ich jemanden anrufe. Und so. Das eine ist, der muss für diese Stilistik das tun und das können, was ich geil finde. Und damit meine ich Sounds, damit meine ich bei uns Bläsern Klangqualitäten, Intonation und auch stilistische Vorstellungen. Also ich würde nie im Leben einen klassischen Trompeter anrufen, um in der Popproduktion zu spielen. Ich würde auch nie im Leben einen reinen Jazz-Saxonisten anrufen, um mich in der Popproduktion zu ersetzen, weil der Sound ein anderer ist. Also erstmal so diese spielerische Qualität.
Ja.
Dann ist es die menschliche Komponente. Ich habe Bock auf Leute, die total cool sind, mit denen man das gerne macht. Und das Dritte ist natürlich diese ganze Zuverlässigkeitsthematik. Der hat sein Get Your Shit Together, wie man so schön sagt, irgendwie. Equipment am Start, da sein. Die drei Sachen müssen gegeben sein.
Genau. Aber das sind jetzt alles Sachen, also, wir sind jetzt ziemlich lang bei diesem Thema Musikerqualitäten und so. Ja. Ne? Ich frage mich aber trotzdem, weil ich jetzt ein bisschen da zurückkommen will, so auch zum Thema, irgendwie kann man als Musiker traumatisiert sein, weil warum gibt es dann Musiker, die so lange im Business sind, unfassbar gut spielen, aber die ganze Zeit irgendwie für kleine Gagen spielen und alles Mögliche machen, viel spielen und auf keinen grünen Zweig kommen? Und warum gibt es die Musiker, die gar nicht mal so gut spielen, aber mit einem 1.000-Euro-Anzug rumlaufen und einer Rolex am Handgelenk? Warum gibt es diese Unterschiede? Was ist das? Warum gibt es das?
Naja, so ein bisschen ist es auch so, finde ich, immer dieses Thema, you do what you will do. Was ein schöner amerikanischer Satz. Wenn man bestimmte Sachen gerne erreichen möchte, dann muss man sich so verhalten, dass man sie vielleicht auch irgendwann erreicht.
Ja.
Wenn man immer kleine Brötchen denkt, wird man auch immer kleine Brötchen backen, so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen sollte man schon auch sich was trauen und so ein bisschen Flucht nach vorne machen, finde ich schon. Das ist für mich definitiv eine Sache, die ich über die Jahre jetzt auch gelernt habe. Ich werde Dinge nicht annehmen, wenn sie für mich wirklich deutlich unterbezahlt sind.
Ja.
Das hat ja auch immer was damit zu tun, habe ich dann was zu tun? Ja, wenn ich was absage, habe ich Angst, dass nichts reinkommt? Dann habe ich, shit, irgendwie. Oder wenn jetzt irgendwie eine Veranstaltung sagt, Leute, sorry, eigentlich hätten wir 5.000 Euro Gage für die Band bezahlt oder whatever und jetzt geht aus bestimmten Gründen, können wir nur die Hälfte zahlen, wollen wir trotzdem den Gig spielen, sonst haben wir keinen Gig an dem Wochenende.
Ja.
Spielt man den dann oder spielt man ihn nicht? Ne? Und dann kommt auch ein Thema, finde ich, und das ist dann dieses Gruppengefüge, dieses Bandgefüge. Da gibt es ja dann manche Leute, die dann sagen, nee, sorry, mache ich nicht für die Kohle.
Ja.
Und andere sagen, hey, ich brauche aber das Geld und ich nehme es trotzdem mit, weil wegen Family und wegen Kredit hier und also, ne?
Ja.
Man ist sich häufig auch unter Profis in diesen Themen nicht einig. Das ist total schade, weil ich glaube, wir könnten alle mehr erreichen, wenn wir da solidarischer denken würden und uns auch mal was trauen würden.
Es ist ja auch komplex. Ne? Also jetzt in meinem Fall ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat habe, wo nicht viel los ist und es kommt ein Projekt rein, wo ich merke, es ist mir eigentlich für das, was es am Ende finanziell bringt, zu viel Arbeit. Also es ist wirklich, angenommen, es ist ein Projekt, das wirklich anspruchsvoll ist. Noch dazu kommt, dass es musikalisch vielleicht auch nicht so gut ist, wie es sein müsste, damit ich so viel Arbeit investieren will. Es ist einfach ein Projekt, das mache ich eigentlich, weil ich das Projekt mache, weil es eigentlich gut bezahlt sein müsste und es dann nicht so schlimm ist, wenn Prestige oder der Spaß nicht so zur Geltung kommt. Ne? Weil wir hatten ja schon mal das Dreieck Prestige, Spaß und Geld und dass man zwei von diesen Ecken des Dreiecks eigentlich schon dass sie vorhanden sein müssen, um den Auftrag anzunehmen. Okay, jetzt habe ich ein Projekt, wo ich weiß, okay, das ist, will von mir viel zu viel Zeit, ich muss viel zu viele Songs lernen für zu wenig Geld und es ist auch gar nicht so die Musik, die ich mag. Aber ich habe einen freien Monat und ich habe Zeit und ich habe lieber da was zu tun und mache das Projekt und dann ist es halt ein bisschen Glück für den, ne, ich nenne es mal Glück für den Typen, der mich bucht, weil ich da einfach jetzt genug Zeit habe. Trotzdem ist es mir zu wenig Geld. Jetzt kann man darüber nochmal reden. Ne, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Gage. Kann man noch was drauflegen? Okay, alles klar. Aber eigentlich ist es am Ende, eigentlich würde ich das, wenn ich jetzt gut gebucht wäre in der Zeit, würde ich das eigentlich nicht annehmen, weil es nicht in meine Zahlen passt, ne? In meinen Taschenrechner sozusagen. Aber es ist wieder mal von vielen Faktoren abhängig. Ne? Aber grundsätzlich ist es für mich schon so, dass ich hatte das jetzt auch vor kurzem wieder, wo mich jemand angefragt hat und am Ende war es dann so, ja, es gibt 250 Euro. Aber ich wusste genau, okay, das ist ein langer Studiotag, es ist richtig Arbeit. Das ist für mich zu wenig. Mir ist es zu wenig. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich einfach mal gut überlegt, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das zu wenig an oder fühle ich mich happy mit dem Preis? Ich glaube, da muss man mal gut in sich reingucken und man muss für sich selber krass definieren einfach, was bin ich eigentlich wert? Und ja, das mal so auf die Stunde abziehen. Wenn man natürlich jetzt eine ganze Woche im Studio ist und so eine Packung hat an Tagen, dann ist es natürlich auch immer, kann man anders rechnen, als wenn ich einen Tag ins Studio muss. Das hatten wir auch schon mal das Thema, da gibt es vielleicht so einen Bundle-Preis, ne? Klar kann man da ein bisschen runtergehen und verhandeln, aber grundsätzlich kann man ja sowieso immer verhandeln und sich gegenseitig näher kommen mit der Preisvorstellung. Aber ich glaube, wenn man jetzt im Umkehrschluss, anders gesagt, wenn man sich zu wenig wert ist, und da sehe ich für mich und in der Musiklandschaft so ein bisschen das Trauma von vielen Musikern, um darauf zurückzukommen, wenn ich die ganze Zeit es gewöhnt bin, mich immer unter Wert zu verkaufen und immer mit dem Gedanken durch die Welt lauf, ja, ich bin ja froh, dass ich überhaupt gebucht werde, und eigentlich ist es ja ein schönes Taschengeld. Wenn ich die ganze Zeit mit diesem Gedanken durch die Welt laufe, dann bin ich für meine Begriffe auf irgendeine Art und Weise traumatisiert, weil ich erkenne meinen Wert nicht. Und das ich weiß nicht, ob mich das Trauma nennen muss, aber es ist so eine Art von Trauma. Es ist eine, du behandelst einen Zustand, du siehst ihn als normal an, der eigentlich nicht normal ist. Mhm. Du bewegst dich unter dem Normalen, sag ich mal. Und was ist eigentlich normal? Das Normal wäre eigentlich viel höher, aber ich traue mich nicht, nach dem Höheren zu fragen, was eigentlich normal ist, weil ich mich die ganze Zeit unten ansiedle. Und ich glaube, ein Musiker muss an einem bestimmten Punkt einfach mal sich selbst auch hinterfragen, verkaufe ich mich die ganze Zeit eigentlich unter Wert, weil ich denke, das ist normal. So, aber wie kriege ich das hin? Ich glaube, es ist, man muss sich ganz einfach auch mal trauen, einen Wert aufzurufen, von dem ich denke, es ist wahrscheinlich zu viel, aber ich würde mich mit diesem Wert wohlfühlen. Das ist ein Wert, bei dem ich sage, okay, die Arbeit, die da drin steckt, der ganze Aufwand, die Qualität, die ich mitbringe als Musiker, es ist ja nicht nur die Qualität als Musiker, sondern auch meine Erfahrung, die ich mitbringe für das Gesamtprojekt. Ich kann dem Projekt wirklich was bringen. Ich kann dem Künstler was bringen. Ich kann für den Künstler ein Mehrwert sein. Ich glaube, das ist wichtig, die andere Seite zu sehen. Der Künstler wird von mir wirklich profitieren, wenn ich dabei bin. Und das hat auch einen Wert. Und wenn man das erkennt, ist man einen riesen Schritt weiter.
Absolut. Ich bin komplett bei dir, was du sagst. Du redest aber natürlich über bestimmte Situationen, der Künstler, sagst du gerade, also in diesem Bereich als Sideman gebucht zu werden, als MD, als Bandmitglied oder wie auch immer.
Ja. Man ist ja in der Band nicht nur der Typ, der ein gutes Gitarrensolo spielt. Man ist eben in der Band auch der Typ, der sagt, warte mal den Refrain, lass uns den mal doppelt so lang spielen. Das bringt dem Arrangement was und wir haben eine bessere Live-Show dadurch. Oder lass uns bei der Live-Show mal auf der Bühne auf die rechte Seite gehen, weil das Bild schöner war. Also diese ganze Erfahrung, die ein Musiker mit reinbringt, das ist ja nicht nur das, was er spielt.
Genau.
Das ist die Einschätzung gegenüber der Show, der Musik, des Arrangements und alles drum und dran.
Jetzt gibt es aber natürlich die Situation, ich habe mir solche Gedanken gemacht, die du gerade beschrieben hast, befinde mich aber in einer Coverband.
Ja.
Wo ich einfach sage, jetzt zu meinem Bandleader oder zu demjenigen, der die Band organisiert, du, ich brauche jetzt ab übermorgen im Grunde das Doppelte von dem, was wir bisher verdienen, weil damit fühle ich mich wohl. Und dann sagt der natürlich, ja, Moment, aber die Leute, die uns buchen, wenn wir da nicht spielen für diese Gage, dann buchen die irgendeine andere Band.
Genau.
Und diese Punkte wird es immer geben, egal in welchem Bereich, ob das jetzt eine Privatveranstaltung ist, ob es eine Firmenveranstaltung ist, ob es ein konzertantes Event ist, ob es Studio ist, whatever. Es wird immer den Punkt geben, dass man vielleicht mit seiner eigenen Vorstellung über dem liegt, was dort realistisch ist oder was da möglich ist. Und dann ist ja die eigentliche Frage, tut es mir gut, es trotzdem zu machen? Oder tut es mir gut, es nicht zu machen und es abzusagen?
In dem Fall tritt Folgendes in Kraft, nämlich die Nachfrage bestimmt den Preis.
Ja.
Weil wenn ich als Mucker mit diversen Coverbands so gut gebucht bin, dass ständig das Telefon klingelt, kann ich anders argumentieren als der Mucker, der froh ist, dass er am Wochenende 2 Gigs hat.
Ja.
Wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Nachfrage nicht habe, dann wird mein Preis natürlich, ist ja nicht so stabil wie anders.
Ja.
Ich kann natürlich dem Bandleader A absagen, weil Bandleader B mir das Doppelte bietet.
Ja.
Also das heißt, sobald ich natürlich in einer anderen Band besser behandelt werde, besser bezahlt werde und mir es grundsätzlich besser geht, dann entscheide ich mich vielleicht für die andere Band. Das ist die Macht, die wir Musiker halten.
Genau, dann bist du der arrogante Typ, den man nicht mehr anrufen kann.
Das ist natürlich Bullshit von Macht. Macht ist das falsche Wort, aber es ist einfach wie soll ich sagen? Also ich kann natürlich anders argumentieren und ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Wert dann. Natürlich ist man loyal seinen Bandleader gegenüber. Darüber brauchen wir nicht reden. Wir sind ja keine Arschlöcher. Aber es ist einfach so, dass wenn man halt oft angefragt wird, von vielen Bands natürlich der Wert auch ein bisschen steigt. Das ist nun mal so.
Ja.
Und da brauchen wir nicht drüber, ne? Das brauchen wir nicht.
Aber es gibt noch, ich will noch ein anderes Thema anschneiden, weil ich glaube, dass wir werden diese Frage nie endlos oder final beantworten können.
Nicht einfach auf jeden Fall, ja.
Aber es gibt zum Beispiel noch ein anderes Thema und das ist so das Ganze drumherum. Ja. Wenn ich mich zum Beispiel an unsere Gigs in Leipzig erinnere mit Gregor, wo wir ja schon regelmäßig gespielt haben, da ist immer ein wahnsinnig nettes Team. Grüße an Roy und seine Kollegen, die da Catering machen.
Ja.
Der Veranstalter sucht sich Leute, die da Catering machen für uns und die tun das mit so viel Liebe und mit so viel Aufopferung, dass du da schon reinkommst und denkst, ey, hier ist Wertschätzung uns gegenüber am Start.
Absolut.
Da gibt es geiles Essen, die fragen auch noch nach. Es geht jetzt gar nicht um die Quantität, sondern wirklich um, da wird dann von Hand Pizza gemacht in einem Ofen, der aufgebaut wird. Oder, ne, also wo du einfach denkst, hey, die wollen, dass es uns gut geht. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die nicht nur in dem Fall jetzt an dem Künstler, nämlich am Gregor kleben und dem den Popo pudern, sondern die finden alle cool, die da sind. Die kommen zur Background-Sängerin, die kommen zum Drummer, die kommen zu dir und zu mir und wir haben alle ein geiles Verhältnis miteinander und irgendwie, man kommt an so einem Tag aus dem Auto oder aus dem Bus und hat von vornherein eine Wertschätzung, die irgendwie dafür sorgt, dass ich den Job gerne mache und dass ich mich wertgeschätzt fühle.
Ja, das ist jetzt super, dass du mal die andere Seite des Spektrums erwähnst, weil wir reden die ganze Zeit
über
von
Geld.
Wir werden scheiße behandelt. Das stimmt ja gar nicht nur. Ne? Das ist ja Quatsch. Also das ist jetzt die andere Seite, dass wir manchmal sogar so gut behandelt werden, dass wir uns fragen, so krass, womit habe ich denn das jetzt verdient? Ne? Aber es ist von der Gesamtheit eher der kleinere Teil.
Das stimmt, es kommt seltener vor.
Es ist, wenn ich jetzt von 100 Gigs sind es vielleicht 20 Gigs, wo man wirklich sagt, oder vielleicht 30 Gigs, wo das manchmal fast schon übertrieben ist, so, ne? Oder vielleicht weniger. Es ist sehr schwer zu sagen, weil oft sind die Veranstalter ja auch eher so quadratisch praktisch gut, ne? Hauptsache die Musiker haben hier einen Raum und ich lege noch ein paar Hanutas hin und dann ist gut. Alles okay. Aber da ist es wirklich so gut bei manchen, dass man da das Gefühl hat, man wird mit offenen Armen direkt empfangen. Die schätzen nicht nur, sagen wir mal, den wirtschaftlichen Wert, der ist sowieso okay, die haben ihre Zahlen ausgerechnet, das passt alles, darüber brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, sondern die schätzen auch den Wert der Menschen und wahrscheinlich auch den künstlerischen Wert, die mögen das irgendwie und dann hat das, ne, die Wertschätzung hat dann mehrere Ebenen als nur die finanzielle.
Ja, manchmal so Momente, wo ich mich dann total überrascht fühle, wenn man irgendwie den Gig gespielt hat und dann runterkommt von der Bühne, hat zusammengepackt und dann kommt selten vor, dass nochmal jemand kommt, sei es jetzt der Veranstalter oder irgendjemand von der Crew vor Ort und sagt, boah, du hast so geil gespielt, vielen Dank für deine Kunst.
Ja, ja.
Manchmal hört man das so.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann fühle ich mich dann selber, what? Jetzt meinen die das jetzt ernst gerade? Und dann im Nachhinein denke ich mir so, ey, ist aber total nett, einerseits, dass sie es sagen, andererseits, dass es überhaupt aufgefallen ist oder dass jemand sich offenbar mit von dem Abend irgendwie begeistert lassen hat, so, ne? Begeistern lassen hat. Und das, ja. Ich finde es manchmal ganz cool und ich finde zum Beispiel, dass das in manchen Regionen anders ist. In Frankreich zum Beispiel ist es meiner Meinung nach häufig anders. So habe ich es zumindest immer.
Im Positiven, oder?
Im Positiven. Mhm. Ich habe das in Frankreich, wenn ich dort gespielt habe, was jetzt aktuell nicht so viel stattfindet, aber früher habe ich viel in Frankreich gespielt. Da habe ich das immer so wahrgenommen, dass einfach Kunst, Künstler, Musiker sein im Alltag auch einen anderen Stellenwert hat.
Ja.
Das hat vielleicht auch ein bisschen was dieses deutsche Denke zu tun. Sie sind Musiker, was machen Sie denn nebenbei beruflich? So Fragezeichen.
Wovon leben Sie denn?
Und in Frankreich ist es so ein bisschen so, die schätzen das einfach, wenn Leute kreativ sind, wenn Leute anders sind, wenn Leute im Leben Musik liefern, wenn Kultur liefern, Theater liefern. Das ist für die Franzosen häufig so ein anderer Stellenwert irgendwie.
Ja. Wie ist es in England? Du warst ja auch in England auf Tour. Wie hat es sich da angefühlt, im Backstage zu sitzen?
Da ist es für mich, zu dem Thema kann ich nicht viel sagen, weil mit der Band, mit der wir da unterwegs waren, haben wir wirklich in den dreckigsten Clubs gespielt, die es gibt. Das kann ich, mit Clichars, ja, das war super geil, aber das war, na, wir haben auch auf Kulturveranstaltungen gespielt und so weiter. Da kann ich aber zumindest ein wichtiges Ding sagen, das hat aber jetzt nicht zwingend was mit dem, über was wir gerade reden, zu tun. Was in England für mich anders ist, ist die, dass das Publikum viel direkter ist. Dass, wenn du auf der Bühne uncool bist, wenn das irgendwie nicht funktioniert oder nicht geil ist, dann wirst du ausgebuht sehr schnell.
Wow.
Wenn es geil ist, was du machst, reagieren die sofort. Singen mit, klatschen mit, treten dir in den Arsch, dass sie es geil finden. Also ich finde, das ist so eine Unmittelbarkeit. Das ist schneller am Start einfach.
Yeah.
Und das, ich fand die Gigs total geil, die wir da gespielt haben. Sowohl in Schottland als auch in England war das immer so, dass ich gedacht habe, ey, warum sind die Deutschen nicht so?
Okay.
Für uns Deutsche war es immer so, oder für die Gigs, die wir mit der gleichen Band in Deutschland gespielt haben, war es immer so, auch wenn es dann mal bestuhlt war oder so, du spielst in irgendeiner kleineren Stadt, die Leute finden es total geil und klatschen. Und am Ende ist dann so, oh jetzt, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Gleiches Programm, gleicher Wochentag in England war ab Song 2 Standing Ovations und die Leute drehen durch und trinken Bier und feiern. Und in Deutschland ist eher so erstmal, ja, das ist wahrscheinlich gut, und am Ende machen wir Zugabe. So, ne? Also es ist so geil. Ein bisschen eine andere, das ist jetzt über einen Kamm geschert so ein bisschen, aber das finde ich schon, das sind so Mentalitätsunterschiede. Okay. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es neben dem finanziellen Aspekt, dem wirtschaftlichen Aspekt, auch diese grundsätzliche Wertschätzung, dass die da ist. Das macht für mich schon viel aus, wenn ich das nicht spüre. Und ich glaube, ich bin wirklich kein arroganter Typ, der jetzt irgendwie dann keinen Ton spielt, wenn er sich nicht gut behandelt fühlt. Im Gegenteil, ich mache meinen Job immer.
Ja.
Ich kann mich an kaum Situationen erinnern, wo ich dann verweigert habe und nicht gespielt habe, weil irgendwas nicht gepasst hat.
Ja, ja.
Im Gegenteil, ich habe immer gespielt und habe eher nachher dann gesagt, Leute, so geht's nicht. In Zukunft kann ich sowas nicht machen.
Ja, genau.
Aber es kommt schon bei mir an, wenn jemand eine Wertschätzung hat und wenn das geäußert wird und wenn man sich einfach ein bisschen hofiert fühlt, und dann kann ich meine Kunst auch gut machen.
Ja, es ist vielleicht gar nicht mal das Hofieren, es ist einfach nur so das Gefühl von, wir respektieren eure Arbeit, wir schätzen das wert, es ist irgendwo hat einen Wert, wir wollen, dass es auch, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist für mich eigentlich fast oft normale Gastfreundschaft, so, ne?
Richtig.
So, wo ich mir denke, wenn ich als Veranstalter jemanden einlade und die machen hier eine Show. Natürlich ist es auch die Frage, was der Veranstalter für Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht hat er nur Bands gebucht, die sich scheiße benehmen. Gibt es ja auch so Dinger, ne? Aber vielleicht ist es, in unserem Fall ist es dann immer seltsam, weil wir uns, glaube ich, jetzt nicht scheiße benehmen. Wir sind, glaube ich, eine sehr, sehr nette Band, würde ich mal sagen. Ich kenne jetzt auch nicht so, also ich kenne uns halt auch gut. Oder sind wir mal nicht nett gewesen?
Nö,
erinnerst du dich?
Eigentlich nicht. Ich erinnere mich nur gerade an eine wunderbare Situation.
Ja, weil du lachst.
Ja, weil ich gerade lachen muss. Da haben wir in München gespielt. Ich sage jetzt nicht wo und nicht mit wem, einfach damit.
Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Und Das war ein gut verkauftes Konzert. Ich weiß nicht, 1000 Leute oder 1500 Leute im Sommer. Alles cool. Es war relativ heiß. Und das Catering war quasi nicht existent. Also es war irgendwie, es gab nur ganz komisch, da standen dann irgendwie so frühstücksmäßig irgendwie so Sachen rum und auch so ein Erdnussbutter und Honig, aber kein Besteck, dass man das, die Erdnussbutter oder den Honig aufs Brot gekriegt hat. So. Und dann waren die Getränke alle warm. Dann habe ich irgendwann mal zu einer von den netten Damen gesagt, sorry, ey Leute, die Kühlschränke sind alle, die sind zwar eingesteckt, aber die funktionieren nicht. Ja. Das ist total schade.
Und du hattest noch eine stressige Anreise mit Bahnausfällen und so.
Ja, genau.
Das
genau.
Kam alles auch noch
dazu. War so irgendwie, man wollte einfach dahin, jetzt kalt was trinken, ein bisschen was essen, um Soundcheck zu machen. Und es war alles einfach nicht da. Und, und dann war nach dem, oder während des Gigs war ich kurz bei einem Song, wo ich nicht spiele, unten und wollte mir ein Wasser nehmen. Da waren so Sixpacks, so Plastikflaschen Wasser, die kleinen, diese 0,3er. Wo dann die Frau kam und mir das aus der Hand nahm und sagte, das ist nicht für euch, das ist für die Band morgen. Wir haben morgen, kommt ABBA Revival Band, das ist für die. Ich sag, das ist jetzt nicht ernst, dass mir jetzt eine 0,3er Flasche Wasser aus der Hand nehmen. Ich stehe hier gerade auf der Bühne und habe Durst und will jetzt ein Wasser trinken. So, also das habe ich echt, das fand ich total crazy.
Das war Wahnsinn. Ja.
Und was, warum ich gelacht habe, ist, weil wir den ganzen Tag uns darüber aufgeregt haben, dass so einfach wirklich keine Hospitality da war. Was hast du eben gesagt?
Gastfreundschaft.
Ja. Und dann sind wir abends zurück im Bus und dann hatte einer von uns den Honig und die Erdnussbutter mitgenommen und hat gesagt, dass die machen das doch extra. Die stellen den Honig und die Erdnussbutter hin, damit sie die ganze Spielzeit nichts Neues kaufen müssen, legen sie kein Besteck hin.
Ja, genau.
Aber ich war so schlau und habe sie mit in den Bus genommen.
Die ganze Packung.
Ja. Das fand ich irgendwie so.
Das war sehr schön. Dann, ja, man wird so ein bisschen kreativ, wenn man so, aber wenn man so richtig scheiße behandelt wird, wird man kreativ. Also mich spornt das dann auch an. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Fernseher aus dem Hotelzimmer werfen würde, aber man wird kreativ, auf jeden Fall. Das ist, ja.
Aber zum Beispiel, unsere ganze Bab-Tour fällt überhaupt nicht da drunter, weil da ist es so genau das Gegenteil, weil da sind eigene Köche mit dabei.
Ja.
Da ist das alles super cool.
Ihr bekommt und den Arsch
gepudert. Wir kriegen den Arsch gepudert. Nee, nee. Aber das hat natürlich auch was damit zu das hängt damit zusammen, wie das Ganze organisiert ist, aus welchen Gründen man eben mal auf lokales Catering trifft oder und so weiter und so fort. Also es sind so ganz viele Faktoren.
Ja, und es ist auch wieder einfach so, okay, es ist finanziell alles so ausgeglichen, dass es alles irgendwo so eine Berechtigung hat. Wenn ein Konzert so und so viel 100.000 Euro einspielt, dann kann man auch einen Koch mitnehmen, weil man den bezahlen kann.
Ja.
Wenn man den bezahlen kann, ordentlich bezahlen kann, haben die Musiker auch jeden Tag was zu essen, weil der natürlich auch Bock auf seinen Job hat und gutes Essen macht, weil ne, im Optimalfall, weil er will, dass die Musiker, dass denen das schmeckt. Also diese ganze Kette ist natürlich extrem abhängig davon, was natürlich ein Act einspielt. Das ist, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Und trotzdem kommt diese Ebene, was ne, man kennt es ja auch, man kennt diese Jazzclubs, wo man einfach weiß, heute kommen höchstens 60 Leute in den Club. Aber der Veranstalter weiß es trotzdem zu schätzen und der legt dann irgendwie ein paar Früchte hin und stellt ein paar leckere Getränke hin, weil er weiß, okay, es ist ihm einfach der künstlerische Wert des Projekts, ihm liegt was zu Herzen, dass jetzt heute das Trio kommt, das er so mag und das er auch selber gerne hört und die spielen heute und dann merkt man wieder diese Gastfreundschaft. Na, es ist immer so, man kann ja Gastfreundschaft nicht einfordern. Die ist entweder da oder die ist nicht da. Wenn ich die Gastfreundschaft einfordere, dann ist schon von vornherein was falsch gelaufen. Also das funktioniert ja immer nicht so. Ne? Der Mensch, der sozusagen einlädt, hat das entweder oder hat es nicht. Und in dem Fall kommt nicht nur der wirtschaftliche Aspekt dazu, sondern auch, ob jemand eine bestimmte Sache wertschätzt. Das ist die zweite Ebene, sag ich mal. Und weiß nicht. Und das ist halt, ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich keine Erwartungen hatte und zu einem Gig gekommen bin, der so schön war und ich auch wenig Geld verdient habe am Ende, aber so einen schönen Abend hatte und so Spaß am Musik machen hatte, weil einfach alles außenrum gestimmt hat. Die ganze Vibes waren cool. Wir kennen alle solche Gigs, wo einfach alles gestimmt hat und ich so einen schönen Abend hatte und ich fahre beseelt nach Hause, habe nur irgendwie 150 Euro in der Tasche. Das mache ich aber auch nur dann, wenn ich weiß, ich weiß ganz genau, ich spiele heute für wenig Geld, aber ich mache es für einen guten Zweck. In dem Fall, weil ich die Leute kenne, weil ich wirklich einen guten Abend habe und weil ich einfach auch Zeit in meinem Kalender hatte und das nicht wehtut, sage ich mal. Dann, und das sind oft die schönsten Abende. Das ist alles cool, es passiert alles so. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass die ganze Sache trotzdem einen Wert hat, ne? Weil irgendjemand trotz allem einen Wert darin sieht. So. Und am Ende was ja, vielleicht sogar Magisches passieren kann an so einem Abend. Haben wir alle schon erlebt. Und das ist am Ende immer das Ding. So. Aber im Großen und Ganzen, klar, wenn man jetzt von der Wirtschaftsmaschine Musik redet, sei es jetzt live, sei es Vermarktung, Spotify und alles hin und her, am Ende, bei Spotify ist nochmal ein Thema der Skalierbarkeit, klar, wenn ich 9 Millionen Streams habe, die alle für 0, was weiß ich, wie viel Cent verkauft werden, ist es trotzdem Geld. Da ist es das Internet ist eine andere Welt, weil sie skalierbar ist. Und da entsteht eine andere Struktur. Wenn meine Arbeitszeit verkauft wird, und zwar die Arbeitszeit, die ich zur Verfügung stelle, weil nur ich die Person bin, die Geld kostet, dann ist es nicht mehr skalierbar und dann hat es natürlich auch immer eine andere Form von
Wert. Ich finde, bei Gigs ist das nochmal einfacher, weil man sagen kann, der Gig dauert so und so viele Stunden. Gerade Coverbands, Dienstleistungsacts machen es ja häufig so, dass sie nach Sets bezahlen, weil sie das auch dem Buchenden ganz klar erklären müssen können. Ja. Zwei Sets kosten so und so viel, drittes Set so und so viel, eine Stunde Verlängerung kostet so und so viel. Das sind so ein bisschen, man ist so dann in so Handwerkerpreisen sozusagen.
Ja, das ist die klassische Hochzeit. Ja. Der Bräutigam und die Braut, die haben Geld investiert für den Abend und haben eine Band bezahlt. Da ist ja niemand davon abhängig, wie viel Publikum kommt und was die an Eintritt bezahlt. Da ist ja der Wert definiert dadurch, was ne, das Brautpaar zahlen wird.
Ich mal sagen wollte, ist Studio ist so ein Thema,
ja.
Weil da gibt es so viele Komponenten, die interessant sind. Wenn du ein wahnsinnig erfahrener Typ bist, der nur First Takes spielt, weil er A, so gut spielt und B, sich in Studiosituationen so gut auskennt, dass er sich auf den Song sofort einlassen kann. Und dann schaffst du an einem Tag 15 Songs, wenn es denn so viele zu recorden gibt. Jemand anders, der nicht so gut spielt und ständig 6-7 Takes braucht, oder ganz viel geschnippelt werden muss, der schafft das dann nur in 3 Tagen statt an einem Tag. Sollte der dann mehr bekommen, weil er 3 Tage da spielt? Oder wen ruft man an? Oder warum darf derjenige vielleicht, der gut ist und erfahren ist, einfach sagen, ich rufe einen höheren Preis auf, weil von mir kriegst du einfach Qualität? Das ist total schwer. Ich finde das unglaublich schwer.
Ja gut, das kennen wir aber halt auch oft, ne? Dass zum Beispiel Künstler Musiker buchen. Angenommen jetzt, ich bin Sting und will Vinnie Colaiuta als Beispiel. Dann weiß ich, okay, ich will Vinnie und keinen anderen, weil ich seinen Sound will. Es hat halt genau den und den Wert. Der Vinnie ruft einen Preis auf und der Sting sagt dann, du kriegst auf jeden Fall die Kohle. Es ist es mir wert, weil ich will, dass du auf der Platte spielst. Das ist halt die eine Seite. Und dann, wenn aber dann zum Beispiel ein Manager von einem Orchester, jetzt sagen wir mal, oder eine Musical und da steht eine Band zusammen, dann braucht er halt Leute, die gut lesen. Da ist es nicht so, vielleicht nicht so wichtig, dass ein Gitarrist einen individuell krass outstanding Tone hat, der wiedererkennbar ist. Und da ist es nicht so wichtig. Da muss halt jemand als Kollektiv funktionieren und als Teamworker. Ne? Ja. Da sind andere Werte gefragt. Und das ist immer die Frage, wenn du so einen Exotenpreis aufrufst, weil du halt einfach einen extrem besonderen Status hast, ist es natürlich immer speziell. Aber sowas gibt es auch im Kleinen. Sowas gibt es auch im Kleinen, weil das ist auch wieder der Grund, man muss, glaube ich, die Gegenseite so ein bisschen einschätzen können. Wenn ich weiß, okay, der Künstler, der wird wirklich so und so viele Millionen Dollar umsetzen, kann ich vielleicht anders preislich argumentieren, als wenn ich jetzt mit einem Künstler unterwegs bin und ich weiß, okay, der ist froh, dass er sein Album nicht mit zu großen Verlusten hier in den Markt bringt. Und da muss man sich halt irgendwie entgegenkommen. Ich meine, es gibt natürlich auch eine Menge Künstler oder Arbeitgeber generell, die natürlich die ganze Zeit sagen, es läuft so schlecht und es ist ganz schlimm. Was kann man davon halten? Das ist immer schwierig. Da muss man halt mit demjenigen ein bisschen reden. Aber es gibt natürlich auch Leute, die direkt schon ins Gespräch reingehen und sagen, ja, es ist halt nicht viel Geld da. Wir machen wahrscheinlich eh Verlust, ich muss eh drauflegen. Und das ist auch oft wahrscheinlich wahr. Aber da muss man halt, da muss man sich halt überlegen, ob man sich das selber als Musiker dann leisten kann. Ne? Mhm. Andersrum gesagt.
Genau, das ist so der Punkt, finde ich zum Beispiel, ist auch eine ganz, wie soll ich sagen, wenn das jetzt mal so 2-3 Termine sind, von wo die jetzt, sag ich mal, so Wackelkandidaten sind für die eigene Wertschätzung, mhm, oh, eigentlich zu wenig, und die anderen 100 Termine sind aber okay, yeah, da muss man ja kein Fass aufmachen, so ungefähr. Ne?
Ja, eben.
Aber für sich selbst, ich habe diese Entscheidung für mich zum Beispiel selber getroffen, das war das Unterrichten bei mir.
Ja.
Die damaligen Engagements, die ich da hatte an Musikschulen, die haben für mich finanziell im Vergleich zu dem, was sie mir eingebracht haben an künstlerischem Mehrwert oder auch auf die Zeit, die ich darauf verwende, die ich dann nicht für andere Sachen verwenden konnte, haben sie mir zu wenig eingebracht. Wenn die jetzt doppelt so gut bezahlt gewesen wären, dann hätte ich vielleicht gesagt, hey, okay, dann mache ich das und mache aber an anderer Stelle dann 1-2 Gigs weniger. Ja. Und dann passt das für mich, aber es hat für mich einfach nicht gepasst.
Mhm.
Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, sozusagen, und habe halt mich auf andere Sachen konzentriert, sozusagen. Die waren nicht sofort da, die kamen dann aber.
Das ist nämlich interessant, was du jetzt sagst, weil es gibt den Unterschied. Zum Beispiel, du bist also dieser Musiker, der im Business ist und ständig klingelt das Telefon mit Anfragen, dann ist es einfach oder einfacher, ja, ja, zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach das Beste raus.
Mhm.
Aber es gibt auch die Situationen, die hatte ich auch ein paar Mal im Leben, wo ich wusste, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich mache jetzt dieses Projekt nicht, auch wenn es mir eine Menge Geld bringt, weil ich mich künstlerisch da nicht sehe. Und auch wenn ich jetzt wirklich knapp durchs Jahr gehe finanziell, ich nehme den Auftrag nicht an, weil ich mich da nicht sehe oder ich mich künstlerisch da nicht sehe. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene der Entscheidungsfindung, weil ich mache das nicht davon abhängig, ich mache das nicht nur vom Geld abhängig, sondern es gibt noch eine andere Ebene des Wertes eines Musikers, nämlich was ist er künstlerisch wert? Oder wo will man sich selber als Künstler sehen? Wo fühle ich mich wohl und wo weiß ich, dass ich bestimmte Sachen gut kann? Wenn ich jetzt keinen Schlager machen will, weil ich mich da überhaupt nicht sehe und ich will das nur wegen Geld machen, das ist für mich, gehen dann immer die Alarmglocken an.
Mhm.
Weil dann muss ich wirklich sagen, es muss wirklich so viel Geld sein, dass ich nicht Nein sagen kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also ich bin kein Schlager-Fan, ich sage es ganz ehrlich, aber ich habe auch kein Problem mit Schlager, wenn mir die Art
von... selber nicht machen muss und nicht hören muss.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach, ich hole mir jetzt nur die roten Gummibärchen aus der Packung, aber es ist so ein bisschen, es gibt ja auch Schlager, wo ich sagen könnte, das würde ich noch vereinbaren können mit meinem Geschmack. Also nicht jeder Schlager ist jetzt, sagen wir mal, billiger Schlager oder Schlager, der musikalisch so am unteren Level ist, dass es mich jetzt fertig machen würde. Sondern es gibt ja auch vielleicht Schlager, jetzt mit Udo Jürgens zusammen zu spielen, ist wahrscheinlich eine anspruchsvolle Sache, so, ne, als Musiker, jetzt im Vergleich zu irgendwas im Pop-Schlager.
Ja, sag mal. Denn
mir fällt niemand ein, aber es gibt genug Acts. Das muss jetzt kein Schlager sein, es kann auch ein Pop-Act sein, der einfach so, ich sag mal, mich überhaupt nicht fordern würde, dann würde ich das nicht machen.
Ja.
Also ganz einfach gesagt jetzt, ne? ohne zu bewerten jetzt. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da, auch wenn man jetzt nicht weiß, dass am Ende das Telefon oft klingelt, ich treffe eine Entscheidung. Mir ging es zum Beispiel so mit Unterricht geben. Ich treffe eine Entscheidung, ich sage meinen Unterricht jetzt ab und begebe mich jetzt ein bisschen aufs Eis und versuche einfach, in eine Richtung in meinem Leben zu laufen, weil ich die für mich selber definieren will. Und ich glaube, das ist für einen Musiker, das fühlt sich immer an so ein bisschen wie, okay, ich mache jetzt das Seil ab und fahre mit dem Boot einfach aufs offene Meer raus, weiß nicht, wo ich ankomme. Aber das Gefühl, ich glaube, das ist wichtig, dass man es überwindet und die Angst da mal beiseite schiebt.
Ja.
Weil in dem Moment, wo man so einen Schritt macht, definiert man seine Zukunft.
Ja.
Und das ist für mich, das macht Angst. Und die Angst ist auch berechtigt, aber wir wissen alle, dass unser Gehirn will immer Sicherheit, ne? So sind wir Menschen konstruiert. Unser Gehirn will, setz dich rein ins Warme aufs Sofa, wo du sicher bist, und das am besten jeden Tag. So unser Gehirn will, dass wir in Sicherheit sind. Und genau das, außerhalb der Comfortzone zu agieren, gibt es mal diesen Spruch, best things in life happen outside your comfort zone, ne? Oder so, die Erfahrung machst du, wenn du aus dieser Comfort Zone ausbrichst. Und dieses Gefühl von, ich schwimme jetzt mal raus aufs offene Wasser, das kann wirklich natürlich ganz neue Sachen hervorbringen.
Also ich bin überhaupt kein Esoteriker und mit solchen Sachen, aber ich muss wirklich sagen, diese 3-4 Situationen, an die ich mich so erinnern kann, wo ich in meinem musikalischen Werdegang mal mich aktiv gegen etwas entschieden habe oder etwas beendet habe, aus welchen Gründen auch immer, ist danach immer eine andere Tür aufgegangen.
Ja.
Nicht am gleichen Tag,
ja,
teilweise tatsächlich am nächsten Morgen oder so ein Anruf.
Ja.
Da war ich total baff, wenn sowas passiert ist. Mhm. Sondern ein paar Wochen später und plötzlich machst du was ganz anderes. So.
Ja.
Also zum Beispiel für mich, das ist jetzt irgendwie vielleicht das, was man am ehesten noch sagen kann. Ich hatte meine eigenen Bands, eine eigene Booking-Agentur und habe unterrichtet. Und habe das mit dem Unterrichten aufgehört. Und die eine Band hatte sich erledigt, meine andere bin ich ausgestiegen. Und plötzlich bin ich bei Sing Mein Song. Und daraus resultierend kam Gregor und später sogar Bab. Und das waren alles Dinge, die wären nicht passiert, wenn ich das eine nicht aufgehört hätte.
Ja.
Und das war einfach klar. Das ist einfach so. Und das hat was vielleicht mit Mut zu tun, eine Entscheidung zu treffen, wie du sagst, weil man dann sich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegt. Aber ich würde das nie bereuen, so gemacht zu haben, sondern ich würde sogar jetzt auch aktiv sagen, wenn ich merke, irgendwas stimmt mit irgendeinem Ding nicht so, wie es jetzt gerade läuft, dann oder wenn ein Angebot kommt und man merkt, also 100%ig passt das nicht, dann sage ich es ab, weil wahrscheinlich andere Dinge kommen, die dann cooler sind oder das weiß man alles vorher nicht, aber bei mir war es zumindest so. Ich kenne so 3-4 Situationen, wo ich wirklich nachher gesagt habe, krass, das ist jetzt nur deswegen passiert, weil ich das andere nicht gemacht habe.
Genau.
Oder weil ich die Zeit jetzt dafür hatte, weil ich dafür bereit war. Insofern cool, sowas zu machen auf jeden Fall.
Ja, also mit Angst, ne? Aus Angst entsteht meistens erstmal nichts, man vermeidet nur. Ne? Und wenn man jetzt ein bisschen mutiger ist, dann fühlt sich das manchmal so ein bisschen an, wie gegen seinen ne, inneren Schweinehund anzukämpfen so oder mal rauszugehen, obwohl es einem zu kalt ist, so auf die Art. Mhm. Das Wetter ist jetzt eigentlich scheiße, aber ich gehe trotzdem raus. Aber das ist oft das, was natürlich dann Sachen zutage fördert. So, ne? Also das ist auch meine Erfahrung. Deswegen kommt irgendwann der Punkt, wo man halt einfach auch mal entscheiden muss, auch wenn man nicht weiß, was am Ende rauskommt dabei. Mhm. Und dann muss man sich auf seinen Instinkt verlassen und sagen, okay, wo will ich mich sehen, wo fühle ich mich wohl, wo sehe ich mich, wo ist meine Identität als Musiker? Mhm. Es geht ganz oft um Identität. Mhm. Es geht nicht unbedingt darum, dass man weiß, wenn ich jetzt ein künstlerisches Projekt angehe, dann weiß ich, dass das und das rauskommt, sondern ich muss manchmal einen Weg gehen und meine Identität definieren, und zu sagen, ich definiere jetzt meinen Weg nicht als ich möchte gerne Musiker werden, sondern ich bin Musiker und ich verhalte mich so. Ich gehe den Weg oder ich bin Live-Musiker oder Studiomusiker und nicht ich möchte Musiker werden. Also dieses Ding, sich einfach schon in die Identität reinzubegeben und zu sagen, ich gehe jetzt den Weg, obwohl am Ende nicht klar ist, wo es hingeht. So, ich glaube, da ist mehr mit Identität zu arbeiten. So, das
finde ich manchmal geil, wenn man junge Leute sieht, die auf einer Bühne stehen, egal wie, egal wo, die das ausstrahlen schon.
Ja, die denken da oft nicht drüber nach.
Genau, die wollen das sein. Und wenn sie dann eine coole Präsenz haben und auch musikalisch geil spielen oder singen, dann hat das eine Macht.
Auf jeden Fall.
Wenn du das nicht denkst, wenn du den Duckmäuser machst, ist das häufig nicht von Erfolg gekrönt.
Die Leute merken sowieso viel mehr, als man denkt.
Ja.
Die sehen, wenn du unsicher bist, die sehen, wenn du dich wohlfühlst auf der Bühne, die sehen, wenn du da nicht sein willst.
Genau.
Die Leute sehen das sofort.
Ja.
Und deswegen brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja.
Wir gehen auf die Bühne, weil wir das sein wollen. Wir gehen auf die Bühne, weil unsere Identität ist, ich bin Musiker und ich bin gerne auf der Bühne und das ist mein Leben und so. Ne? Aber ja, um das ganze Ding abzuschließen, ich glaube, das ist auch der Punkt, der am Ende dann definiert, wie wertvoll wir uns sehen oder was wir aufrufen können, indem wir unsere Identität verstehen, indem wir auch mehrere Komponenten zusammenzählen können, indem wir wirtschaftliche Aspekte mit einbeziehen können, künstlerischen Wert mit einbeziehen können. Was bringe ich der Gesellschaft, also das, was bringe ich dem Kollektiv, Band, Musiker, Konzert, Agentur, bla bla bla, alles, dieses ganze Konzept, was bringe ich dem Ganzen und wie zuverlässig bin ich, ne? Bin ich pünktlich, da habe ich einfach meine Zeiten auf dem Schirm, schreibe ich meine Rechnung anständig, haben die Leute nicht mehr Arbeit als sein müsste mit mir, bin ich ein funktionierendes Glied dieser Kette. Ja. Und ich glaube, wenn man da Kontrolle drüber bekommt und einschätzen kann, was man am Ende halt wert ist, kann man auch sicherer argumentieren und sagen, Leute, ihr habt mit mir einen Mehrwert und das bin ich wert. Und diese Sicherheit, ich glaube, da, das dauert vielleicht eine Zeit, bis man die kriegt, weil wenn man jünger ist, also ich habe das ja alles auch gehabt, dass ich mit 20 dann Sachen wollte, die ich noch nicht bekommen konnte. Ich musste erstmal irgendwo mir einen Namen machen. Und da nimmt man natürlich fast alles an. Das ist natürlich ein krasser Unterschied, wenn man jünger ist, so, ne? Als wenn man jetzt schon im Business ist. Aber da wir ja jetzt schon ein paar Jahre im Business sind, haben wir halt diese Perspektive, wo man natürlich mit mehr Sicherheit und mehr Information klarer beurteilen kann, was man selber wert ist. So. Ja, das ist, glaube ich, die Lesson, die man da lernen kann.
Ja, interessant. Jetzt sind wir
das Learning, sagt man doch. Das ist Learning.
Ja. Sind wir viel bei Finanzen gewesen, aber dann doch auch bei dem Thema Wertschätzung, künstlerische Identität. Total spannend.
Ja.
So richtig beantworten, wie viel man als Musiker wert ist, kann man wahrscheinlich, können wir jetzt auch nicht.
Pauschal schwierig.
Aber man kann sich zumindest mal darüber Gedanken machen und sich mal versuchen, selber ein bisschen zu hinterfragen, fühle ich mich damit wohl oder was müsste ich ändern oder was müsste sich ändern, damit ich mich damit wohlfühle.
Ja.
Und ich finde es auch cool, das ist so mein persönliches Ding, wenn man sowas auch in der Gruppe macht.
Ja.
Wenn man sich untereinander auch darüber unterhält.
Absolut.
Weil ich finde, viele Bandprojekte beginnen oder künstlerische Projekte beginnen immer mit einer Motivation aus, oh, das ist jetzt neu und frisch und geil, der Song ist geil oder der Sound ist geil, cool, man hat so einen Drive. Und dann kommt irgendwann auch der Punkt nach einer Zeit, wo sich das normalisiert hat, dass die Begeisterung darüber oder. Und dann kommen auch so normale Themen wie, ja, ich habe aber die Zeit und meine Family oder ich habe was anderes noch und so. Und da müssen auch diese Dinge sich wieder neu sortieren dürfen. Mhm. Man muss also dann auch mal sagen, hey, es reicht mir jetzt nicht mehr für 150 Euro zu spielen. Ich kann das nur machen, wenn es 300 Euro gibt. Oder ich kann das nur machen, wenn es 1000 Euro gibt. Egal, auf welchem Level man sich da bewegt. Mhm. Wenn dann einer sagt, hey, ich kann es aber nur für 2000 Euro machen und der andere sagt, ich muss aber für 300 Euro würde ich es immer noch machen, dann ist es halt mal ausgesprochen. Also ich finde wichtig, dass man drüber redet.
Absolut.
Und vielleicht dann einen Mittelwert findet, der für alle cool ist oder irgendwie, dann ist vielleicht auch lässt. Weil
das ist nämlich auch so ein Ding, oft wird das so unter den Teppich gekehrt.
Genau.
Entweder darf man nicht drüber reden oder es ist uncool als Musiker drüber zu reden, eben. Weil man halt Rock'n'Roll, ne? Und irgendwann werden wir entdeckt und kommen groß raus. Aber das ist dann immer so, wenn ich in eine Band einsteige und ich erwarte jetzt den Plattenvertrag und die große Welt, was ja vollkommen okay ist, da waren wir alle schon.
Ja, ja.
Das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt, lebe ich schon seit Jahren davon, ein etablierter Musiker zu sein und ich bin in der Rolle, gehe ich auf, weil es meine Identität ist und ich bin da, aber wie mache ich es, dass ich auch wirklich leben kann davon? Und zwar so leben kann, dass es auch im Verhältnis steht zu dem, was das Outcome ist.
Ich finde, es ist das Normalste von der Welt, über Kohle zu reden und über die Backstage-Situation zu reden.
Absolut.
Es ist das Normalste von der Welt, wenn man es auch normal tut. Wenn man es nicht irgendwie hinterrücks, wir besprechen uns jetzt mal und dann gehen wir zum Management und sagen, wir fordern jetzt 1500 Euro.
Ja.
Sondern, dass man einfach gemeinsam drüber redet und sagt, pass auf, so sieht's aus. Und dann
immer. Ne? Man kann immer sagen, hey, ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit meiner Position, was können wir denn machen?
Genau.
Weil ich glaube, man muss in sich reingucken und man darf sagen, nee, ich hätte dann eigentlich für den Tag doch gern einen Reisetag bezahlt. Ich fühle mich irgendwie nicht so wohl. Es fühlt sich am Ende für mich nicht so gut an. Was können wir denn machen?
Mhm.
Und Leute, traut euch das. Ich sage es immer wieder, wenn man es nicht macht, wenn man darüber nicht redet, weil man Angst hat, und es ist oft die Angst, dass man als Musiker nicht mehr akzeptiert wird, nicht mehr angerufen wird oder so, wenn man Angst hat, wird man nie vielleicht auf seinen Wert kommen. Man wird immer unterhalb dieser Schwelle sein. Mhm. Immer. Und ich glaube, man muss arg in sich reingucken und sagen, ich fühle mich gerade mit dem Geld, das ich kriege, nicht mehr wohl. Ich möchte daran was ändern und ich will das kommunizieren. Und wenn es auch nicht mehr gibt, dann hat man es ausgesprochen und kann sagen, ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem Preis. Und dann ändert sich vielleicht auf Dauer was als nächster Schritt. Das ist wie bei der Gehaltserhöhung in der Firma. Das ist bei uns genau dasselbe. Und ich glaube, diese Schwelle, diese Hemmschwelle, die muss man hinter sich lassen in dem Bereich. Und wenn man sich unterbezahlt fühlt und das Gefühl hat, dass man sich nicht mehr wohlfühlt mit dem, was man bekommt, dann kann man das ansprechen.
Ja.
Das würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, dann sind wir noch bei unserem unbezahlten Podcast jetzt glücklich.
Ihr dürft uns Geld überweisen. Da ist es auch wieder die Skalierbarkeit. Ne? Umso mehrere Millionen Menschen uns zuhören, desto bekannter und wertvoller wird unser Podcast. Also erzählt es bitte weiter, Leute. Wenn, ich glaube, wir haben jetzt, was haben wir denn für Statistiken? Du bist so der Statistik-Spezialist hier.
Das kann ich dir jetzt gerade tatsächlich nicht sagen. Da würde ich jetzt mal. Aber wieder...
sind Tausende mittlerweile.
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Das ist doch schon mal was.
Ja.
Leute, ihr habt es in der Hand. Ihr könnt uns reich und berühmt machen.
Wertschätzt uns. Tut ihr sowieso. Das ist immer total nett, wenn ihr schreibt auf Facebook, auf YouTube vor allen Dingen, ist ja die schnellste Variante zu schreiben. Wir kriegen auch E-Mails und Bewertungen haben wir ja auch schon bekommen über die üblichen Portale und so weiter.
Ja.
Wir hoffen, ihr seht es uns nach, dass wir die letzten 2 Monate pausiert haben. Werden jetzt aber wieder an den Start kommen mit diesem und auch wieder mit anderen Themen und auch mit anderen Gästen womöglich wieder.
Yes.
Und vielleicht kommt ja der nächste schon wieder aus Afrika, man weiß es nicht.
Ach, wir werden auf jeden Fall irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir mal was machen können. Und wir bedanken uns für eure Einschaltintervall, wie nennt man das, Tätigkeit.
Für die Wiederkehr.
Für die Wiederkehr.
Ja. In diesem Sinne, Peoples, bis demnächst.
Auf Wiederhören. Ciao.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.